Ja, Jesus, wir wollen dir danken, dass wir heute dein Wort hören dürfen und wir können mit unserem Verstand und mit unserem natürlichen Herzen nur wenig von dem begreifen, was du uns sagen möchtest. Und deswegen bitten wir dich, dass du unseren Verstand und unsere Herzen und innere Augen und unsere inneren Ohren aufschließt mit deinem Heiligen Geist, dass wir dich und deine Größe wahrnehmen können, dass wir sehen können, wie herrlich du bist und dass wir sehen können, was du für uns getan hast. Amen. Ja, heute habe ich ein Thema gewählt, das vielleicht, wenn man den Begriff hört, vielleicht unangenehm wirkt. Das Thema ist das Schämen. Wir sind alle unterschiedlich, aber ich denke, in einem Punkt sind wir gleich. Keiner von uns schämt sich gerne. Wenn doch das jemand tut und sagt, das ist mein Hobby, mich zu schämen, dann kann er sich bei mir melden. Aber ich würde mal so behaupten, niemand schämt sich gerne. Und weil das eben so unangenehm ist, ist es, glaube ich, gut zu wissen, wann man sich denn schämen sollte und wann nicht. Und nicht nur, was wir denken, wann man sich schämen sollte, sondern was die Bibel denkt. Was der Grund für angebrachtes Schämen ist und was unangebrachtes Schämen ist. In der Bibel ist sehr, sehr viel von Schämen die Rede. Es geht los im 1. Buch Mose, 2. Kapitel 25 und endet kurz vor der Offenbarung im Johannesbrief. Und zwischendurch findet man immer wieder Verse, in denen es um das Schämen geht. Und wenn man auf den allerersten Blick liest, was die Bibel dazu sagt, dann erinnert einen das ein bisschen an diese Szene aus der Feuerzangenbowle, wo ein Lehrer zu seinem Schüler spricht und dann sagt der Schüler irgendwas, da sagt der Schüler, ich habe gedacht, und der Lehrer sagt, er soll aber nicht denken. Und später sagt dann der Schüler, ich hätte nicht gedacht, da sagt der Lehrer, du sollst aber denken. Und ähnlich ist es in der Bibel auf den ersten Blick. Es gibt Stellen, wo die Bibel sagt, schäm dich, und es gibt Stellen, wo sie sagt, schäm dich nicht. Und das Ziel der Predigt ist, dass wir herauslesen, herausfinden, wann Schämen angebracht ist und wann es unangebracht ist. Vielleicht als erstes mal eine Definition von Schämen. Ich habe mal eine Stelle oder ich habe mal einen entsprechenden Text aus Wikipedia hier eingefügt. Scham ist ein Gefühl der Verlegenheit oder Bloßstellung, das auf dem Bewusstsein beruhen kann, durch unehrenhafte, unanständige oder erfolglose Handlungen, sozialen Erwartungen oder Normen nicht entsprochen zu haben. Scham tritt zum Beispiel bei einem Achtungsverlust im sozialen Umfeld auf. Da, wo da Punkte stehen, habe ich was weggelassen, nämlich das ein Aspekt der Scham, nämlich Verletzung der Intimsphäre. Darum geht es jetzt heute nicht. Heute geht es um einen anderen Aspekt des Schämens, nämlich um den Achtungsverlust im sozialen Umfeld. Und dazu sagt die Bibel was zu all diesen Formen des Schämens, auch zur Verletzung von der Intimsphäre, aber da geht es jetzt nicht drum, sondern auch zur Verachtung, zum Verlust im Umfeld, sagt die Bibel etliches. Und heute geht es darum, sozialen Erwartungen nicht entsprochen zu haben, die Angst davor, die Scham, wenn das geschieht und wie wir damit umgehen. Und was wir auch tun können, wenn Scham zum Dauerproblem ist und uns lähmt. Fangen wir erstmal mit biblischen Beispielen an. Alles, was hier steht, findet man auch in der Bibel wieder. Die Menschheit, ich glaube, das Schämen ist so alt, wie die Menschheit ist, oder zumindest seit dem Sündenfall schämt sich der Mensch. Und ein Beispiel, Lukas 14, 7 bis 9, da heißt es beispielsweise, wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setze dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmerer, als du von ihm eingeladen ist, und nun der dich und ihn eingeladen, kommt und zu dir sagt, mache diesen Platz und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst. Hier geht es um sozialen Achtungsverlust. Wer das von euch vielleicht schon mal erlebt hat, dass man auf einen hinteren Platz verwiesen wird, dass man sagt, nee, hier geht nur der Präsident rein, du nimmst bitte hinten den Eingang, wo die Pizza angeliefert wird. Wer das öffentlich erlebt, wer öffentlich degradiert wird, der schämt sich. Ich war mal bei einer Professorenkonferenz eingeladen, weil meine Chefin nicht konnte. Alles waren Professoren, ich nicht. Ich habe mich geschämt in gewisser Weise. Mir hat auch niemand die Hand gegeben. Also alle haben sich begrüßt und ich hatte mich dann da irgendwo hinten hinzusetzen. Und das ist, ich denke, das kann jeder von uns nachempfinden. Öffentliche Demütigung ist ein Grund zu schämen. Manchmal ist das vermeidbar. Jesus gibt auch einen Tipp, wie man das macht, vermeiden kann. Zum Beispiel, wenn man dem Rat Jesu folgt und sich selbst demütigt, bevor ein anderer das macht. Dann kann man manche Formen von öffentlicher Demütigung vermeiden. Aber manchmal ist es eben auch unvermeidbar, wenn man zu Unrecht in der Öffentlichkeit beschuldigt wird. Also Schämen aufgrund von sozialem Achtungsverlust gibt es in der Bibel durchaus. Eine weitere Form des Schämens ist Schämen aufgrund seines früheren Verhaltens. Auch dazu sagt die Bibel was. Das kennen wir auch in der Öffentlichkeit. Das ist auch in der Öffentlichkeit bekannt. Rod Stewart, ein Popmusiker aus den 70ern, der bringt jetzt demnächst ein neues Album über sein Leben heraus, ein autobiografisches Album. Und angesichts dieses Albums hat er so einen Rückblick über sein Leben gemacht und gesagt, ich schäme mich zutiefst. Er schämt sich über sein Verhalten in der früheren Zeit. Und auch das ist etwas, was in der Bibel genannt wird und auch richtig ist, sich wegen seines Verhaltens zu schämen. Bei Esra 9,6 lesen wir, und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben vor dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Und in Römer 6,21 sagt Paulus, denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ich weiß nicht, wie euch das geht. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich auf manche Dinge, insbesondere natürlich in meiner Jugendzeit zurückblicke, dann schäme ich mich auch. Obwohl das Ganze vor Gott und vor den Menschen ins Reine gebracht ist, ist es normal, dass man sich auch in seiner Vergangenheit, seiner Dinge, die man getan hat, schämt. Ein weiteres Beispiel für Schämen, da habe ich jetzt kein biblisches Beispiel gefunden, aber ein Aspekt des Schämens, wie er eben auch in der Definition genannt wurde, ist Schämen aufgrund von erfolgloser Handlung. Bringen wir ein Beispiel, irgendeine Fußballmannschaft aus einem kleinen dritten Weltland nimmt an der WM teil und dann gehen die in der ersten Runde unter. Dann fahren die mitunter beschämt nach Hause. Und wenn wir uns überlegen, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht, dann würden wir wahrscheinlich sagen, nein, nein, das ist kein Grund, sich zu schämen. Die hatten eben nicht die Trainingsmöglichkeiten, sind vielleicht enttäuscht, aber es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Wenn wir solche verschiedenen Aspekte des Schämens betrachten, dann merken wir, es gibt Dinge, da ist es richtig, dass sich jemand schämt und es gibt Bereiche, da mag sich mal vielleicht jemand schämen, aber es ist unangebracht. Und das möchte ich jetzt mit uns auseinanderklamüsern, was in der Bibel dazu steht, wann Schämen angebracht ist und wann es unangebracht ist. Jetzt geht es um den ersten Teil, schäm dich. Nachher kommt der Teil, schäm dich nicht. Jetzt kommt der Teil, schäm dich. Wann sollten wir uns schämen? Ich denke, wir sollten uns immer dann schämen, wenn die Bibel uns dazu auffordert, das zu tun. Wenn die Bibel sagt, schäm dich, dann wissen wir, das ist eine Situation, in der wir uns schämen sollten. Ich bringe ein Beispiel aus 1. Korinther 6, 4 bis 5. Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung, sage ich es euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder. Hier sind wir aufgefordert, uns zu schämen, wenn wir interne Auseinandersetzungen nicht intern regeln, sondern unsere Streitigkeiten nach außen bringen lassen. Es geht hier darum, dass wir uns schämen sollen, wenn die Gemeinde in Misskredit gerät. Wenn jemand Gott nicht ehrt oder die Gemeinde nicht ehrt, dann ist das ein Grund zu schämen. Ganz früher, als ich frisch Christ war, hätte ich wahrscheinlich gedacht, solche Gemeinden gibt's gar nicht. Aber meine Frau und ich, wir waren in einer niedersächsischen Gemeinde, wo jemand auch in der Tageszeitung Streitigkeiten aus Gemeindeversammlungen in einem öffentlichen Leserbrief publiziert hat. Also sowas gibt es. Und das ist ein Grund, sich zu schämen. Ein weiterer Grund, sich zu schämen, 1. Korinther 11, 21 bis 22, ist Rücksichtslosigkeit. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Hier geht es darum, hier sollen nicht die beschämt werden, die arm und krank und schwach sind, sondern schämen müssen sich die, die auf solche keine Rücksicht nehmen. Der biblische Maßstab für Schämen ist nicht, ob jemand wenig besitzt, also arme, krank, schwach sein. Das ist kein Grund, sich zu schämen von der Bibel her. Schämen muss sich jemand, der auf arme, schwache und Kranke keine Rücksicht nimmt. Das ist ein, sagt die Bibel, das ist ein Grund zum Schämen. Dafür werden wir nicht gelobt. Ein weiterer Punkt, wieder die Korinther, also wenn es um Schämen geht, scheint Paulus zu denken, dass die Korinther viel Grund dazu haben. Er spricht ganz oft im Korintherbrief davon. Eine weitere Stelle noch, 15,34. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich zu eurer Beschämung. Das heißt, wenn man keine Erkenntnis Gottes hat, ich würde das mal so übersetzen, wenn kein geistlicher Wachstumsprozess stattfindet, dann ist das ein Grund zu schämen für den Betroffenen und für die Gemeinde. Jetzt rede ich jetzt nicht von geistlichen Durststrecken. Jeder hängt mal durch, jeder hat auch Phasen, wo er geistlich vielleicht nicht so lebendig ist. Aber wenn dauerhaft nichts passiert, wenn jemand seit 10 Jahren zur Gemeinde kommt und nach 10 Jahren Zugehörigkeit keine Ahnung hat, wer Gott eigentlich ist, dann ist das ein Grund, sich zu schämen, auch für sich persönlich. Wenn man merkt, dass man über Jahrzehnte keine Entwicklung zeigt, dann ist das etwas, wo man nachdenken muss, ob man hier auf dem richtigen Kurs ist. Und eine weitere letzte Stelle noch zum berechtigten Schämen. 2. Thessalonicher 3,14. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Eine harte Stelle. Kann man wahrscheinlich eine ganze eigene Predigt drüber halten, aber hier hört sich ein bisschen widersprüchlich an. Vorhin wurde ein rücksichtsvolles Verhalten gefordert, damit niemand beschämt wird, niemand ausgegrenzt wird. Jetzt haben wir hier eine Stelle, wo steht, wo soziale Ausgrenzung gewissermaßen gefordert wird, sodass sich jemand schämen muss. Warum? Was ist hier der Grund dafür? Warum schreibt Paulus das hier? Hier geht es darum, dass der Maßstab, ob eine Beschämung richtig ist, aufgrund einer Ausgrenzung, nicht der Ungehorsam gegen, Entschuldigung, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, also der Maßstab dafür, ob eine Beschämung, eine ausgrenzende Beschämung führt, richtig ist oder nicht, hat damit zu tun, ob jemand ungehorsam Gott gegenüber ist und nicht damit, welche Position er hat. Wenn jemand krank ist, schwach ist, der muss sich nicht schämen. Schämen müssen sich die nichts von Gott wissen wollen, die Gott nicht die Ehre geben. Psalm 97, Vers 7 heißt es, schämen müssen sich alle, die den Götzenbildern dienen und sich wegen der nichtigen Götzen rühmen. Vor ihm werfen sich alle Götter nieder. Was haben also diese Bibelstellen miteinander gemeinsam, wenn es darum geht, wann Scham angebracht ist und wann nicht? In allen Fällen, wenn man die Bibelstellen nochmal so durchgeht in seinen Gedanken, in allen Fällen haben die eins gemeinsam, Schämen ist immer dann angesagt, wenn es um das Ansehen Gottes geht. Wenn das Ansehen Gottes und das Ansehen seiner Gemeinde, egal auf welche Weise, wenn das klein gemacht wird, wenn Gott klein gemacht wird, wenn seine Gemeinde klein gemacht wird, dann ist das immer ein Grund zu schämen. Und weltübliche Schamgründe, was so üblich ist, dass man sich schämt, Armut, Krankheit, Schwachheit, geringe natürliche Begabung, unvorteilhaftes Aussehen, mangelnde Redegewandtheit, all diese Dinge, die uns vielleicht sozial nicht so hochheben, alle diese Dinge sind kein Grund zu schämen. Ich hörte mal, dass Leute sagen, ach, ich bin aufgefordert worden, das Abendmahl auszuteilen, aber ich mache das nicht so gern, ich habe Angst, dass ich dann mit dem Kelch stolper und dann verschütte ich was, das wäre mir so extrem peinlich. Das ist auch peinlich. Wenn ich jetzt hier in meiner Kanzel umkippen würde, wäre das peinlich, würde niemand vergessen. Ich würde mich schämen die nächsten 30 Jahre. Aber biblisch ist das kein Grund zu schämen. Schämen ist ein Grund, wenn man in irgendeiner Weise Gottes die Ehre nimmt, klein redet oder klein denkt über Gott. Das ist ein Grund zum Schämen, nicht der soziale Achtungsverlust aufgrund eines Fehltritts. Ich meine jetzt keinen inhaltlichen Fehltritt, sondern dass man stolpert oder irgendwas oder nicht so gut reden kann wie andere oder nicht so schön aussieht wie andere. Das ist kein Grund, sich zu schämen aus biblischer Sicht. Ja, jetzt sind wir bei den Gründen, wofür wir uns nicht schämen sollten. Auch dazu sagt die Bibel eine ganze Menge. Schämen ist immer dann falsch, wenn die Bibel sagt, dass wir es nicht tun sollen. Da kommt jetzt eine Stelle, wahrscheinlich habt ihr alle im Kopf damit gerechnet, dass dieser Bibelvers kommt. Hier ist er auch. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Scham ist fehl am Platz, wenn wir sie wegen der Person Jesu oder wegen seiner Worte empfinden. Dann ist Scham unangebracht. Wenn Jesus sagt, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar und andere lachen und sagen, das ist total bescheuert. So kann man heutzutage doch überhaupt nicht mehr leben in dieser Welt. Hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Wenn Leute die Worte Jesu als unrealistisch oder verrückt halten, dann sollten wir uns deswegen nicht schämen. Oder wenn Jesus zu Ehebruch spricht, was er zu Ehebruch und Unzucht sagt, das wird heutzutage als völlig weltfremd empfunden. Also allein schon früher wurde viel diskutiert über Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Jetzt inzwischen sind wir an dem Punkt, dass Leute sagen, was denn für eine Ehe? Das ist doch ein völlig überaltertes Konzept. Macht ja gar keinen Sinn mehr, jemanden zu heiraten. Aber da müssen wir uns nicht schämen. Ich kenne solche Situationen bei uns in der Mensa. Immer haben wir ganz oft solche auch ethische Diskussionen. Und das ist immer nicht so einfach, dann zu sagen, was die Bibel dazu sagt, weil dann kriegt man kollektiv von allen, die da sitzen, den Vogel gezeigt. Aber das ist kein Grund, sich zu schämen. Sich der Worte Jesu zu schämen, das ist von der Bibel her falsch. Alles, was Jesus sagt, ist wahr und ehrt Gott. Und deswegen sollten wir auch nicht für sein Wort schämen und nicht für das Evangelium schämen. Denn in ihm kommt die Kraft Gottes zum Ausdruck und seine Barmherzigkeit. Römer 1, Vers 16 sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Wenn also jemand bereit ist, um des Evangeliums willen zu leiden, dann ehrt das Gott. Es ehrt seine Worte und deswegen sollten wir uns auch nicht schämen, wenn wir selbst leiden oder wenn hier jemand anders um Christi Willen leidet. Mir geht das manchmal so, dass manchmal sieht man ja Prediger in der Öffentlichkeit und dann kommt, denkt man, oh, das ist ein bisschen peinlich, wie der das macht. Und dann zeigen andere ihnen die Vogel und sagen, was machst du denn hier? Und ich habe mich wegen sowas auch schon mal geschämt. Aber das ist biblisch falsch. Paulus sagt das an vielen Stellen klipp und klar. Ich habe mal einige davon aufgeschrieben, beispielsweise 2. Timotheus 1,8, da heißt es, so schäme dich nun des Zeugnisses von unserem Herrn nicht. Auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Oder 1. Petrus 4,15, keiner von euch soll als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn aber einer als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern soll Gott verherrlichen in seiner Seele. Oder 2. Timotheus 1,16, der Herr erweise dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat, sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger auf. Oder 2. Timotheus 2,15, das ist mein Taufspruch, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das Wort der Wahrheit auszuteilen, das ehrt Gott. Und wer Gott ehrt, braucht sich nicht zu schämen. Und das ist genau der biblische Maßstab für Schämen. Unser Maßstab für Schämen ist menschenzentriert. Der soziale Achtungsverlust im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, das ist für uns ein Grund, sich zu schämen. Wenn man irgendwie was Wichtiges sagen will, dann fängt man an zu stottern und kriegt das nicht richtig raus. Da schämen wir uns. Der biblische Maßstab ist ein anderer. Der ist jegliches Denken und Handeln, das Gott die Ehre nimmt, ist ein Grund zum Schämen. Und zwar egal, wie cool das ist. Manchmal kann man Dinge sagen, die Gott gering machen und andere applaudieren und finden das klasse. Das ist aber kein Maßstab, was andere klasse finden. Und jegliches Denken und Handeln, das Gott die Ehre gibt, ist kein Grund zum Schämen. Egal, wie uncool das ist, egal, wie peinlich das ist und egal, wie das auf andere wirkt. Ich kann wirklich sagen, dass ich mich oft wegen sowas schäme, aber jetzt, wo ich auch die Predigt vorbereitet habe, wird mir klar, dass es keinen Grund gibt, sich zu schämen für das Wort Gottes und für die Ehre Gottes. Wenn man das dann allerdings sieht, kann das schon mal sein, dass die Menschen darauf das nicht nachvollziehen können. Für mich das eins der schönsten, eins der eindrucksvollsten Beispiele in der Bibel ist 2. Samuel 6, Vers 16. Da lesen wir, als die Lade des Herrn gerade in der Stadt Davids ankam, schaute Michael, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David hüpfen vor dem Herrn tanzen und sie verachtete ihn in ihren Herzen. Ich vermute mal, Michael hat sich hier geschämt. Der König von Israel, der hüpfte da also mehr oder weniger locker bekleidet vor dieser Lade herum und sie schämte sich. Heutzutage würde man das sowas als Fremdschämen bezeichnen. Sie schämte sich für ihren Mann, sie schämte sich für den König Israels. Und das sagt sie ihm auch. Als aber David umkehrte, um sein Haus zu segnen, da ging Michael, die Tochter Sauls, David entgegen und sprach, welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den Augen der Mägde und seiner Knechte entblößt hat, wie er sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen kann. Das heißt, hier schämt sie sich für ihren Mann. Sie sagt, hier, du hast ja einen sozialen Achtungsverlust erlitten aufgrund deines lächerlichen Verhaltens. Und jetzt ist interessant die Antwort, die David gibt. David sagt zu ihr, David sprach aber zu Michael, vor dem Herrn, der mich von deinem Vater, und seinem ganzen Haus erwählt und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn, über Israel zu sein. Vor dem Herrn will ich spielen, das kann man auch mit Tanzen übersetzen, will ich spielen oder tanzen, und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen. Also David ist es letztendlich, dieser scheinbare soziale Achtungsverlust, egal. Es geht ihm nicht darum, wie er in seinen Augen oder in den Augen seiner Frau dasteht und was die Leute über ihn denken. Er weiß, was Gott für ihn getan hat. Das sagt er auch, er hat mich erhoben, König Israels zu sein. Und deswegen schäme ich mich nicht um. Es geht nicht um meine Ehre, es geht um die Ehre Gottes. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum David ein Mann nach Gottes Herzens genannt wurde. Weil er die Ehre Gottes höher geschätzt hat als seine und er es schaffte, als König von Israel auf seine persönliche Darstellung, auf seine Darstellung seiner Position zu verzichten und um Gottes Willen, um seiner Ehre Willen hier einen scheinbaren sozialen Achtungsverlust zu erleiden. Der biblische Maßstab ist ganz klar, wer mich ehrt, der braucht sich nicht zu schämen und wer mich nicht ehrt, der hat Grund, sich zu schämen. Schämen sollte sich also der ja, aus sozialem Achtungsverlust sich nicht traut, Gott die Ehre zu geben. Da kenne ich leider auch viele, viele Beispiele aus meinem Leben, noch gar nicht so lange her. Da war ich wieder mal bei einer Professorenrunde eingeladen und zum Mittagessen. Und dann habe ich gedacht, ach, ich bin der Einzige, der kein Professor ist. Wenn ich jetzt hier anfange zu beten, dann zeigen die mir alle den Vogel. Und was geschah? Einer der Professoren betete vor dem Essen. Das war mir so peinlich. Also eigentlich, also die anderen waren ganz still. War schon ein bisschen eine peinliche Situation, aber wer hatte Grund zu schämen sich in dieser Situation? Sicherlich nicht der Professor, der gebetet hat, sondern ich, der ich mich nicht getraut habe, das zu tun. Also der biblische Maßstab ist nicht, entblößt du dich hier in der Runde, sondern der biblische Maßstab ist, gibst du mir die Ehre oder tust du das nicht? Ja, jetzt, ich denke, das ist klar, was die Bibel dazu sagt. Jetzt geht es so ein bisschen auch darum, wie gehen wir mit Schämen um? Wenn wir mal gucken, wie Schämen definiert ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich, machst du das nächste, ich weiß nicht, ob ich das auch eine Folie habe. Nee, habe ich nicht. In Wikipedia wird auch beschrieben, nicht nur, was Schämen ist, sondern wie sich das anfühlt. Ich lese das mal vor, vielleicht findet ihr euch da wieder. Das Schamgefühl ist häufig von vegetativen Erscheinungen wie Erröten oder Herzklopfen begleitet, manchmal auch von typischen körperlichen Gesten wie dem Senken des Blicks. Die Intensität der Empfindung reicht von flüchtiger Anwandlung bis zu tiefster Beklommenheit. Ich weiß nicht, wer von euch sich da wiederfindet. Ich behaupte mal, dass jeder schon mal sich, vielleicht nicht in allen diesen Stadien, aber in irgendeiner Form geschämt hat. Das ist unangenehm. Das ist extrem unangenehm, wenn man sich so mal ordentlich schämt. Tut niemand. Und deswegen stehen wir auch immer in der Gefahr. Wir stehen immer in der Gefahr, weil wir Angst haben, uns zu schämen, auch für Gottes Wort zu schämen, für Gottes Ehre zu schämen, solche Situationen zu meiden. Niemand schämt sich gerne. Das kann zu Problemen führen, wenn wir aufgrund Angst vor Scham Dinge vermeiden. Auch dazu gibt es ein schönes Beispiel, Lukas 16, 3. Da kam sprach der Haushalter zu sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht. Zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Wir wissen, was dann geschieht. Dann geht es hier um Schuldscheinfälschung und aus Angst vor Scham wird hier Unrecht begangen. Das kann auch uns passieren. Aus Angst, uns zu schämen, kann es sein, dass wir lügen, dass wir leugnen, betrügen oder in meinem Fall oft eben den Mund halten, wenn es durchaus Gelegenheit gäbe, jetzt mal was zu sagen. Also die Angst vor Schämen kann dazu führen, dass man ja, falsch reagiert, dass man nicht reagiert. Und die Angst davor zu schämen kann auch dazu führen, dass man die Öffentlichkeit meidet. Der bekannteste Beispiel ist sicher Nikodemus, der abends im Dunkeln zu Jesus kam. Vielleicht auch die Frau am Brunnen, die in der Mittagshitze kam, wo niemand da erschien sonst und sie da alleine war. Das kann sein, dass sie sich geschämt hat aufgrund ihres Verhaltens, aufgrund ihrer, dadurch, dass sie schon etliche Männer gehabt hatte. Das war damals, dadurch wurde sie zum sozialen Außenseiter und schämte sich und mied die Öffentlichkeit und mied die Gesellschaft. Schämen kann Handlungsunfähigkeit machen. Schämen kann dazu führen, dass wir komplett gelähmt sind, dass wir grundsätzlich den Mund nicht aufkriegen, dass wir uns nicht trauen, auch in der Gemeinde aktiv teilzunehmen, weil wir uns wegen irgendwas schämen. Und es kann so weit gehen, dass wir praktisch gelähmt sind. Wie gehen wir dann damit um? Das retrospektive Schämen angesichts dessen, was man, wenn man zurückblickt in sein Leben, das ist normal, haben wir ja gesehen im Römerbrief, dass Paulus sagt ja gar nichts dagegen, sagt, aber das schämt ihr euch jetzt und das ist richtig. Es ist richtig, sich zu schämen für Dinge, die man gemacht hat, auch wenn das bereinigt ist, aber es ist nicht richtig, wenn uns die Scham lähmt, wenn wir nichts mehr aus Angst vor Scham nichts sagen können beispielsweise. Wie gehen wir damit um? Ich denke, auch da gibt die Bibel Beispiele, wie wir damit umgehen. Einmal, wie wir mit berechtigter Schuld umgehen, weil wir uns schämen aufgrund berechtigter Schuld. Und ich denke, da gibt es nur einen Weg und das ist, dass wir Jesus unsere Sünden bekennen und Vergebung in Anspruch nehmen. Wenn wir uns mal die Situation anschauen von der Frau, Lukas 7, 36, die Jesus die Füße salbt, die hatte Grund, sich zu schämen. Die kam in die öffentliche, zu Simon ins Haus, ein ehrenwerter Mann, in der Gesellschaft als solcher geachtet und kam dann dahin mit einer überaus zweifelhaften, sündhaften Vergangenheit und salbte Jesus die Füße. Und was macht Jesus? Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, ich vergebe dir deine Schuld. Ich denke, das ist, und damit war diese peinliche Situation aufgelöst und er sagt dann zu der Frau, geh hin in Frieden. Wenn wir uns schämen müssen, weil wir Schuld haben, weil Dinge nicht bereinigt sind, weil wenn uns das lähmt, wenn wir da nicht deswegen auch nichts sagen können in der Öffentlichkeit, weil wir merken, ach, eigentlich bin ich auch nicht besser, dann ist der einzige Weg, das loszukriegen, ist, dass wir zu Jesus gehen und unsere Schuld bekennen. Die Frau am Brunnen, die in der Mittagshitze kam, die hatte ein Gespräch mit Jesus. Er hat ihre Vergangenheit aufgearbeitet. Er hat sie dazu gebracht, auch das zu nennen. Er kannte ja ihren bisherigen Werdegang. Und als dieses Gespräch vorbei war und Jesus das aufgearbeitet hat, da ist diese Frau plötzlich in der Lage, und die Leute, die sie vorher gemieden hat, anzusprechen und sagt, wenn das nicht der Messias ist, hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das kann befreien. Sie hatte keine Scham mehr, nicht nur in der Öffentlichkeit sich zu bewegen, sondern auch zu erzählen, er ist der Messias. Das heißt, wenn wir aufgrund von Schuld gelähmt sind, dann können wir zu Jesus kommen und er vergibt uns unsere Schuld. Wie ist das mit Scham, wo wir vielleicht keine Schuld tragen, aber wo wir einfach Angst haben vor sozialem Achtungsverlust, also die unangebrachte Scham? Sich wegen Schuld zu schämen ist angebracht, aber sich zu schämen gegenüber dem Wort Gottes, gegenüber anderen Leuten, zu Gott zu stehen, wie gehen wir damit um vor dieser Art der unangebrachten Scham? Ich denke, da gibt es auch einen Weg, den die Bibel aufzeigt. Das ist nämlich, sich bewusst zu machen, mit wem man es zu tun hat. Scham, also zumindest die Schamgefühl, das man hat, wenn man jetzt unter Nichtchristen ein Zeugnis geben soll oder unter Leuten, von denen man weiß, dass sie alles verspotten, was mit der Bibel zu tun hat, die Scham, die hat letztendlich mit Unglauben zu tun. Ich merke das bei mir oft, wenn ich meinen Mund nicht aufgekriegt habe, dann merke ich, wenn ich dann überlege, warum wieder mal nicht, dann merke ich, dahinter steckt auch Unglaube. Scham und Glaube hängen zusammen. 2. Timotheus 1, Vers 12, da sagt Paulus, müsste auch noch drauf sein. Macht aber auch noch nichts, kann ich auch vorlesen. 2. Timotheus 1, Vers 12 sagt Paulus, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Schämen und Glaube hängt miteinander zusammen. Und hinter manchem Schämen steckt manchmal Unglaube. Da muss ich mir die Frage stellen, glaube ich wirklich, dass Gott mächtig ist und mich bis zum Tag seiner Wiederkunft bewahrt, so wie Paulus das hier schreibt, glaube ich das? Glaube ich, dass Gott gerade dann immer stark ist, wenn ich schwach bin und wenn ich stotter und wenn ich mich nicht traue, was zu sagen? Glaube ich, dass Gott dann stark ist, wenn ich nach außen hin nicht viel gelte und dass er dann in mir besonders stark wirken kann? Oder glaube ich, dass die Leiden dieser Zeit nicht sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die ich eines Tages bei Gott haben werde? Und der Kampf gegen unangebrachte Scham ist ein Kampf gegen Unglauben. Je mehr ich glaube, dass Gott seine Besprechung wahrmachen wird, je mehr ich glaube, dass ich eines Tages vor ihm stehen werde und vor ihm er mich beurteilen wird und letztendlich das zählt, was er sagt und nicht, was meine Kumpels und meine Mitkollegen sagen, wenn ich das wirklich glaube, dass er derjenige ist, der Einzige ist, der am Ende das Sagen und das Entscheiden hat. Wenn ich das glaube, je mehr ich das glaube, desto weniger muss ich mich schämen. Und je mehr ich auch glaube, dass sein Geist auch Menschen bewegen kann, die mir jetzt noch den Vogel zeigen, wenn ich glaube, dass Gott die Macht hat, auch solche Leute zu verändern, zu bewegen, mit seinem Geist zu wecken, dann brauche ich mich nicht zu schämen. Wir feiern heute das Abendmahl und damit feiern wir auch, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Jesus hat sich nicht geschämt für uns. Er hat sich nicht geschämt für uns, als Kreuz zu gehen und zum Außenseiter zu werden. Er wurde von allen verlacht und letztendlich war er auch in dem Moment, wo er die ganze Schuld trug, auch vor Gott ein Außenseiter. Er war auch, er trug unsere Schuld. Gott hat ihn angesehen als der, der an allem schuld war. Und durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, da ist etwas Erstaunliches passiert. Wir können jetzt vor Gott stehen, ohne uns schämen zu müssen. In Esra 9, Vers 6 hieß es noch, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben. Im Psalm 34, Vers 6, da heißt es, die auf ihn blicken werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Komplett anders. Wir brauchen uns nicht mehr zu schämen, weil Jesus für uns sein Leben gegeben hat, weil Jesus unsere Scham und unsere Schande getragen hat. Und wir brauchen uns deswegen auch nicht zu schämen, wenn wir von ihm erzählen. Das predige ich nicht nur euch, das predige ich auch erst einmal mir selber, weil ich weiß, was Jesus für uns getan hat und weil ich weiß, dass seine Kraft wirkt. Und möchte ich die Predigt beenden mit dem, was Johannes gesagt hat, 1. Johannes 2, 28, sagt er, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er uns erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wer in enger Gemeinschaft mit Jesus lebt, der hat keinen Grund, sich zu schämen, weder vor Gott noch vor den Menschen. Amen.